Willkommen bei der Podcaster Bendy Truck.
Heute sitzt mir Wolfgang Türtscher gegenüber, 69 Jahre jung, wohnhaft in Götzis, verheiratet, Vater von zwei Kindern und zwei Enkeln. Wolfgang war 37 Jahre am Gymnasium Blumenstraße in Bregenz als Deutsch, Geschichte und Ethik Lehrer tätig und ist seit 2021 in Pension. 28 Jahre lang war er Geschäftsführer respektive Direktor an der Volkshochschule in Bregenz in den Jahren 1986 bis 2014 und seit 1990 als Obmann an der Volkshochschule in Götzis tätig. Darüber hinaus ist er seit 2012 bei der Bruderschaft St. Arbogast St. Anna tätig und auch bei der KMV, Katholische Mittelschulverbindung Clunia, wo er seit 1980 Mitglied ist und auch als ehemaliger Obmann tätig ist. Heute sprechen wir also über sehr viele verschiedene Funktionen und Tätigkeiten. Ich freue mich sehr. Hallo Wolfgang.
Hallo Bandi, danke für die Einladung.
Sehr gerne. Ja, ich würde gerne starten mit Gymnasium Blumenstraße, Lehrer, du warst fast 40 Jahre lang als Pädagoge tätig. Was hat dich damals dazu bewogen, in diesen Beruf einzusteigen?
Ich habe die Fächer studiert, war ehrlich gesagt zu Beginn meines Studiums zu 100% überzeugt, dass ich nicht Lehrer werde, habe dann beim Bundesheer ein Jahr Offizier auf Zeit gemacht, wollte an sich bleiben, habe dann aber das Probejahr gemacht und das hat mich so fasziniert, dass ich den Beruf ergriffen habe, mit Begeisterung ergriffen habe und ihn bis zu meiner Pensionierung ausgeübt habe, weil es doch etwas ganz Besonderes ist, mit jungen Leuten zusammenzuarbeiten und ihnen etwas beizubringen. Das ist das immer noch die Hauptaufgabe der Schule, obwohl es heute eher in Richtung Kinderbetreuung geht.
Rückblickend betrachtet, würdest du diesen Beruf nochmals
machen? Ich würde diesen Beruf hundertprozentig noch einmal machen. Ich vergleiche mich hier mit Jahrgängern, die zum Teil hohe und wichtige Funktionen bekleidet haben, aber jeden Tag ungern arbeiten gegangen sind, weil ihnen die Hierarchie nicht zugesagt hat. Und das ist im Lehrerberuf, wenn man es richtig gestaltet, anders. Das ist sicher der freieste Beruf der Welt. Man kann tun, was man will, sofern man sich an die Gegebenheiten hält. Die sind ja in der Schule nicht wahnsinnig kompliziert. Man ist auch selber verantwortlich, wenn etwas klappt und wenn etwas nicht klappt. Und kann das auch korrigieren und soll das auch korrigieren. Diese Gnade muss man allerdings haben.
Du hast auch Ethik dann später gemacht nach Deutsch und Geschichte. Was sind da deine Erfahrungen gewesen?
Also ich muss vorausschicken, dass ich mich als sehr religiös bezeichne. Ich bin bewusst nicht als fromm. Es hat dann immer mehr Abmeldungen gegeben vom Religionsunterricht. Und zwar die Konkurrenz zum Religionsunterricht waren ja zwei Freistunden. Dann, nachdem konservative Länder wie Baden-Württemberg und Bayern das sehr früh eingeführt haben, den Ethikunterricht, habe ich im Ethikunterricht eigentlich eine Stütze des Religionsunterrichts gesehen, weil die müssen dann dort auch Unterricht besuchen und etwas leisten. Und so hat sich das auch entwickelt. Es gibt etwa zwei Drittel der Schüler besuchen Religion, ein Drittel Ethik. Und wir machen in Ethik eigentlich das Ähnliche wie in Religion. Wir beschäftigen uns mit der Gesellschaft, wir beschäftigen uns mit dem Heranwachsen, lernen die fünf Weltreligionen kennen, ganz wesentlich, und versuchen das in einen Kontext zu stellen. Und ich habe eigentlich bei meinen Ethikschülern sehr viel religiöses Interesse auch bemerkt, in dem Sinne, dass sie wissen wollen, was in den verschiedenen Religionen so los ist.
Das klingt ganz gut. Und oft ist es eben diese Randstunden, ja. Und darum gibt es auch viele Abmeldungen.
Das ist Sache des Direktors, nicht? Mhm. Da kennt man dann, wie er gewickelt ist, nicht? Ja. Wie er Religion beharrt. Nachdem rein stundenplantechnisch Religion mit Ethik gekoppelt ist, innerhalb eines Jahrganges, ist das auch für die Stundenplaner eine gewisse Herausforderung. Und damit fallen auch die Randstunden weg, weil er muss ja da immer vier Klassen oder drei Klassen organisieren, und das ist eine gewisse Herausforderung.
Absolut, ja. Ja, du bist der Bildung treu geblieben, das heißt Volkshochschule Bregenz, 1986 begonnen als Geschäftsführer. Ja. Vielleicht für unsere Hörer, was genau sind die Tätigkeitsfelder der Volkshochschulen in Vorarlberg und was war deine?
Also ich habe 1986 als Junglehrer das Angebot bekommen, Geschäftsführer der Volkshochschule Bregenz zu werden. Diese Funktion hat es vorher nicht gegeben. Vorher haben das nebenamtliche Personen gemacht. Damals ist es dem Landesschulrat für Vorarlberg gelungen, konkret dem Statthalter Gasser, dass er vom Unterrichtsministerium eine Personalsubvention bekommen hat. Diese konnte dann als Geschäftsführer tätig werden und da hat man mich ausgesucht. Ich habe zu Beginn meiner Tätigkeit eigentlich nicht gewusst, was auf mich zukommt. Ganz grob gesagt, die Volkshochschulen sind für Erwachsenenbildung im weitesten Sinne zuständig. Sie organisieren Kurse, die berufstätige Erwachsene besuchen können, also hauptsächlich am Abend, teilweise Vormittag, Nachmittag, in allen relevanten Wissensgebieten, Sprachen, EDV, Natur, Persönlichkeitsbildung, Kunst, sehr stark Kochen. Diese Dinge stehen im Vordergrund. Das war im Jahre 1986 so. Mit der Zeit in den 90er Jahren sind dann dazugekommen der zweite Bildungsweg, das Abendgymnasium, die Berufsreifeprüfung und die deutsche Integrationskurse ab dem Jahre 2004, als die erste Integrationsvereinbarung in Österreich Platz gegriffen hat, damals mit 100 Stunden, die von etlichen politischen Kräften als unbillige Härte bezeichnet worden ist.
Okay.
Ich kann mich noch gut erinnern, ich sollte vom ORF interviewt werden. Ich war damals Vorsitzender der Vorarlberger Erwachsenenbildung und sie haben sich von mir wütenden Protest erwartet und ich habe gesagt, das organisieren wir in kürzester Zeit, das ist überhaupt kein Problem. Und heute redet niemand davon. Aber damals war das wirklich eine mühsame politische Überzeugungsarbeit, dass man die Personen, die zu uns kommen, auch dazu verpflichtet, die Sprache zu lernen. Und wie wir heute wissen, waren wir damals schon zu spät dran.
Und das hast du dann nebenberuflich ausgeübt?
Ja, damals hat mir der Statthalter Gasser den Rat gegeben, nicht nur Volkshochschule zu machen, sondern in beiden Fächern zu unterrichten. Das war sehr klug.
Das glaube ich.
Und ich bin immer an der Schule geblieben. Und ich habe einmal ein Schuljahr mich karenzieren lassen, bin Vollzeitgeschäftsführer gewesen und habe dann eigentlich festgestellt, dass ich nur komplizierter arbeite, dass kein Mehrwert da ist und bin dann wieder in die Schule zurück. Und mit dem Geld, das ich da freigespielt habe, haben wir dann Sekretärinnen angestellt und das hat dann dazu beigetragen, dass die Volkshochschule größer, professioneller geworden ist.
Apropos Größe, wie viele Mitarbeiter gibt es in Bregenz oder in Götzis?
Also zu meiner Zeit hat es zu Bestzeiten 46 Mitarbeiter gegeben, wobei keiner Vollzeit war. Mhm. Es waren im Büro so 5, 6 Personen und der Rest waren Nebenamtliche, die Bereichsleiter. Unter dem Bereichsleiter muss man sich vorstellen, einen Lehrer, einen Bankmanager, eine Hausfrau, die neben ihrer oder seiner Tätigkeit für einen gewissen Teil von Veranstaltungen, nehmen wir 30, 40 Kurse, verantwortlich ist, diese konzipiert, die Kursleiter engagiert und den Kurs eröffnet, nicht? Also das war damals sehr dezentral organisiert und da hatten wir zu besten Zeiten mehr als 20 Bereichsleiter und dann ist noch der ehrenamtliche Forscher und die Rechnungsprüfer dazugekommen.
Das war schon eine Dimension, ja.
Das hat eine gewisse Dimension gehabt. Mhm. Wichtig ist ganz unterschiedliche Beschäftigungsverhältnisse und das Attraktive, es waren alles Teilzeitbeschäftigungen und damals waren es jüngere Frauen, die das gemacht haben, was sehr beliebt, weil es wenig gegeben hat. Und das hat dazu geführt, dass aus Arbeitgebersicht sehr kostengünstig und aus Arbeitnehmersicht sehr flexibel gestaltet werden konnte. Also grob gesagt, die familiären Verpflichtungen der Mitarbeiterinnen haben da bestimmt, zu welchen Zeiten sie im Büro sind und zu welchen sie zu Hause sind.
Du warst da fast 30 Jahre als Direktor tätig und seit 1990 an der Volkshochschule Götzis, wo du immer noch als Obmann die Funktionen ausübst. Was ist so der Unterschied Bregenz-Götzis? Gibt es überhaupt einen Unterschied außer der Standort?
Eigentlich nicht. Götzis haben wir 1990 gegründet.
Das war im damaligen VWP im Wirtschaftspark.
Im Wirtschaftspark, oder? Ja. Also wir haben in Bregenz schon Außenstellen gegründet, im Bregenzer Wald, im Leiblachtal, im Rheindelta und in Lustenau. Und da war es natürlich mein Ehrgeiz, das auch in meiner Heimatgemeinde so etwas stattfindet und haben dann eine eigene Volkshochschule gegründet. Die war im Jahre 1990 in Götz, ist der Kulturreferent der Gemeinde und ÖVP-Klubobmann. Und in dieser Funktion habe ich das gegründet. Das hat natürlich gewisse Startvorteile. Wir haben im Wirtschaftspark begonnen. Das Wirtschaftsparkmanagement hat sich gleich um uns gekümmert. Die haben das irgendwie gerochen. Da liegt super. Was in der Luft.
Weil heute ist jetzt am Garnmarkt. Am
Garnmarkt. Ja, die haben zum Beispiel, als ein Götzner Ortsplan erschienen ist, war plötzlich noch vor unserer Gründung unser Standort schon im Wirtschaftspark eingetragen. Und dort haben wir uns gut entwickelt. Und Götz ist sehr zentral im Land vor Adelberg. Und inzwischen ist die Götzner Volkshochschule die größte des Landes.
Okay. Ich kann mich erinnern an den Glaskuppelsaal. Also
ja,
das war
dort waren die tollen. Leider gibt es den nicht mehr.
Ja, mit Sprachencafé zum Beispiel.
Sprachencafé und auch die ganzen Veranstaltungen haben wir dort abgeführt. Und Götz war auch sehr innovativ, auch immer mit dieser Schulung der Polizei bewerben. Aber da hat es große Ausfallsquoten gegeben oder die Übernahme der Jägerschule. Ja. Oder 1996 hat die Arbeiterkammer plötzlich das Abendgymnasium aufgegeben und hat gesagt, das sei nicht mehr zeitgemäß. Und das haben wir dann übernommen und haben das ein paar Jahre mit großem Erfolg geführt. Das einzige in Österreich, das durch die Erwachsenenbildung gestaltet wird, auch mit Kostenbeiträgen. Da wird heute noch furchtbar viel Geld verlocht. Da werden normale Schulstrukturen wegen ein paar Schüler aufrechterhalten. Also da gäbe es noch Sparpotenzial.
Inwiefern ist die Arbeiterkammer und das WIFI eine Konkurrenz oder habt ihr euch eher als Bereicherung gesehen, als Erweiterung?
Also im Ergebnis waren wir immer Mitbewerber. Es hat Zeiten gegeben, da war das Verhältnis sehr gespannt, hängt auch mit den handelnden Personen zusammen. Im Moment erlebe ich es als sehr ausgeglichen. Dass der Unterschied ist, bei uns steht Bildung im Vordergrund und die beiden Bildungseinrichtungen der Kammer sind natürlich auch immer ein Instrument der Kammer, um Interessenspolitik zu machen. Und natürlich hat das WIFI Kurse, die niemand anderer machen kann von der Infrastruktur. Das ist ganz klar. Also am Baggerführerkurs, den können wir nicht machen. Mhm. Also da hat das WIFI natürlich eine Aufgabe, die übrigens auch gesetzlich ist. Eine der ersten Maßnahmen des Landes Vorarlberg vor dem Ersten Weltkrieg war die Gründung des Gewerbeförderungsvereins zur Weiterbildung der Handwerker. Eine sensationell innovative Leistung. Und dieser Gewerbeförderungsverein des Landes Vorarlberg ist dann nach dem Ersten Weltkrieg der Wirtschaftskammer übergeben worden. Gewissermaßen hat das WIFI hier auch einen gesetzlichen Auftrag, die Weiterbildung der Arbeitnehmer durchzuführen. Also da gibt es relativ gute Abgrenzung. Die Arbeiterkammer, da geht es eigentlich auch, die haben sich dann auch aus vielen Dingen zurückgezogen, sind jetzt wieder BFI, nicht mehr Arbeiterkammer. Ja. Zeitlang waren sie Volkshochschule der Arbeiterkammer, dann nur Arbeit, jetzt sind sie BFI.
Wie ist es so mit den finanziellen Schwierigkeiten? Da haben ja viele zu kämpfen. Denke auch die Volkshochschule, das ist recht knapp, das Budget.
Die Volkshochschule ist ein Betrieb. Wir haben zwar öffentliche Förderungen zwischen 20% und 30%, aber wir sind ein Betrieb. Und wie das der Egon Blum einmal so nett gesagt hat, ein durchschnittlicher Vorarlberger Betrieb ist immer mit einem Fuß im Konkurs. Und das ist auch bei uns so. Also ein Jahr geht besser, eins geht schlechter. Man muss immer gewappnet sein, dass man neue Aufgaben übernimmt, dass man das Budget saniert. Und das ist man eigentlich gewohnt. Und wenn man knapp kalkulieren muss, dann ist man auf alle Fälle innovativer. Weil man ja überleben will. So gesehen ist die jetzige Situation natürlich auch für uns so, dass wir wieder mehr sparen müssen. Aber wir sind das im Prinzip gewohnt. Das ist für uns Alltag. Und mein Gott, dann werden die Veranstaltungen halt teurer oder sie werden kürzer oder weniger. Man muss sehr genau schauen, was man anbietet und was man nicht anbietet. Und man muss dann in der Werbung besser werden, nicht? Und man muss vor allem auch das Interesse wachhalten der Weiterbildungs Willigen.
Was ist so der Trend? Gibt es irgendwas, wo du sagst, wow, das geht jetzt gerade durch die Decke, was die Weiterbildung angeht? Natürlich Kochkurse sind, glaube ich, allzeit
beliebt. Die Kochkurse sind, die Sprachen stagnieren leider. Hängt vielleicht auch damit zusammen, dass es heute kaum mehr Menschen gibt, die nicht in der Schule Fremdsprachen gelernt haben. Als ich angefangen habe, hat es noch ein Publikum gegeben, die haben noch nicht Englisch gelernt.
Okay,
Volksschuloberstufe, zweiter Klassenzug, nicht? Das ist jetzt vorbei. Es sind die körperbetonten Kurse sehr wichtig, es sind die persönlichkeitsbildenden Kurse sehr wichtig, wobei man unterscheiden muss von den Teilnehmern, die in Kurse, Persönlichkeitskurse, die gehen auf 2-3 Abende, aber die Kurse, die die vielen Teilnehmereinheiten bringen, oder die sind natürlich die Deutschkurse, die 400 Stunden oder 600 Stunden, oder die Berufsreifeprüfung, die bis zu 900 Stunden. Das ist quantitativ jetzt inzwischen unsere Haupttätigkeit, das wenn man nur an den besuchten Stunden das ausmacht, nicht? Die klassische Erwachsenenbildung, übrigens, mit der könnten wir uns auch nicht mehr finanzieren. Das ist ganz klar. Das hat sich auch sehr stark geändert. Als ich 1986 bei der Bregenzer Volkshochschule angefangen habe, war der Förderanteil bei 70%. Und der ist auf 25-30 zurückgegangen. Also der Wahnsinn. Kostendeckungsgrad, den wir zu erbringen haben, der ist sehr hoch.
Sehr hoch, genau. Das war mal sehr, sehr spannend. Bruderschaft St. Arbogast, St. Anna, du hast mir vorhin erzählt, das habt ihr in den Jahren 2012 bis 2014 reaktiviert. Das sind ja ursprünglich zwei Bruderschaften.
Also, wir haben in Götzis eigentlich immer noch zwei Bruderschaften, die St. Arbogast, gegründet 1661, und die Anna-Bruderschaft, gegründet 1740. Die Arbogast-Bruderschaft war mit 100 Personen limitiert. Und da es ein größeres Bedürfnis gegeben hat, hat man 1740 die Anna-Bruderschaft dazu gegründet. Und die war ohne Deckelung, damit also mehr Menschen hier Mitglied werden können. Übrigens ganz ein interessantes Phänomen. Die Bruderschaften sind ein Kind der Gegenreformation. Die katholische Kirche war angewiesen darauf, sich auf die Beine zu stellen. Und man hat solche Bruderschaften gegründet, die eigentlich Laienapostolat im Sinne des Zweiten Vatikanischen Konzils zu leiten haben. Und zwei Dinge sind beachtlich, es ist zwar jeweils der Ortspfarrer der nominelle Vorsitzende, aber die Geschäfte führt ein weltlicher Brudermeister. Und es vom ersten Tag an waren Frauen gleichberechtigt. Und das hat sich im Prinzip bestätigt. Was hat man damals getan? Man hat Messen lesen lassen, wenn jemand verstorben ist. Man hat sich hat Veranstaltungen gemacht. Man hat um ein entsprechendes Begräbnis gesorgt, was damals sehr wichtig war, weil sich das viele nicht so leisten konnten. Und man hat sich sozial engagiert. Nicht, wenn jemand in Not gekommen ist, dann hat die Bruderschaft hier eingegriffen. Wir haben im Jahre 2012 haben beide Bruderschaften miteinander noch etwa 40 Mitglieder gehabt, sehr stark überaltert, und Hermann Metzler, Walter Fehle, Toni Oberhauser und ich haben dann das in die Hand genommen. Hermann Metzler war der Antreiber und haben erstens einmal diese 40 befragt, ob wir da was tun dürfen. Das haben die gerne zugesagt. Dann haben wir Mitglieder geworben, die Statuten neu geschrieben, uns eine Struktur gegeben, ein Logo entwickelt und haben dann 2014 mit einem Bruderschaftstag begonnen im Herbst und haben dann gleich 60 Leute neu aufgenommen und waren dann schon über 100. Und seit damals gibt es eine relativ starke Zunahme. Wir sind jetzt 260 Personen.
260 Personen.
Aus der Kummenregion.
Und auch viele Junge.
Einige Junge.
Aber es hat sich verjüngt.
Ein bisschen verjüngt hat sich's, wobei natürlich meine Jahrgänge schon sehr dominant sind. Das ist aber, wie ich feststelle, zunehmend ein Problem, außer bei den Verbindungen. Wir haben jetzt inzwischen so ein Jahresprogramm. Wir haben im September den Bruderschaftstag, das ist sozusagen die Jahreshauptversammlung, einen feierlichen Gottesdienst. Dort werden die neuen Mitglieder aufgenommen. Dann haben wir im November immer einen repräsentativen Vortrag.
Was war das Thema jetzt?
Letztes Jahr war es der Professor Niederstädter vom Landesarchiv, der hat also über die historischen Zusammenhänge der Bruderschaft. Heuer ist etwas mit Sicherheit. Der Altlanes Hauptmann Sausgruber hat schon gesprochen.
Herbert Sausgruber, ja.
Altinnenminister Ratz über juristische Strukturen, gerade in dem Herbst, in dem der Bundeskanzler Kurz zurückgetreten ist. Das war damals sehr aktuell.
Das ist sehr spannende
sehr
Vorträge.
Sehr interessant. Dann machen wir im Mai immer eine sogenannte Landpartie. Wir besuchen im Umfeld Vorarlberg, Ostschweiz, Süddeutschland, Anna- und Abergastkirchen, machen da eine kulturelle Führung und dann natürlich ein gemütliches.
Gibt es da viele Anna-Abogast-Kirchen?
Gibt es viel. Viel Anna vor allem.
Anna. Sankt Anna.
Die Anna spielt ja eigentlich eine große Rolle. Sie wäre ja die Oma von Jesus, aber in dieser Rolle wird sie eigentlich nicht angesprochen. Und Anna gibt es ja viel und da haben wir noch vieles zu besuchen. Also, und es wird immer kulturell und religiös miteinander verbunden. Und dann gibt es einen Monatshock, da sitzt man so zusammen und erzählt sich die Dinge, die wichtig sind, und versucht halt da den Nachwuchs zu organisieren.
Können nur Bürger aus der Kummenberg-Region Mitglieder werden, oder ist das offen?
Es ist ja vollkommen offen, es kann jeder Mitglied werden. Ja, aus ganz Vorarlberg. Wir haben auch Mitglieder aus ganz Vorarlberg. ausgewanderte Götzner zum Beispiel irgendwo hingeheiratet haben, die das sehr gerne wahrnehmen. Und dann haben sie dann wieder ein bisschen Kontakt nach Hause. Und es gibt natürlich auch Personen, die in Frankreich, in Deutschland, in Ostösterreich wohnen, aus beruflichen Gründen, die sich aber hier heimatlich fühlen, nicht? Also das ist sicher auch ein Beitrag zur Heimatverbundenheit.
Katholische Mittelschulverband Clunia. Clunia, ein alter römischer Begriff für Feldkirch.
Ja? Ja, in Almstadt glaubt man, es sei diese Poststation gewesen, richtig, ja.
Mhm. Du bist seit 1980 mein Geburtsjahr Mitglied, also eine lange Zeit, 45 Jahre. Ehemaliger Obmann und verschiedene Funktionen ausgeübt. Ja. Wie ist es dazu gekommen? Hat es mit dem Studium schon begonnen?
Ich bin 1975 in Innsbruck CVer geworden, bei der Hochschulverbindung Leopoldina. Und 1977 hat man die Clunia reaktiviert. Im Zuge der 68er sind eigentlich alle Vorarlberger Mittelschulverbindungen außer eine, die sich bei Gedornwin haben sistiert. Das war damals nicht der Zeitgeist. Und ab Mitte der 70er Jahre, man redet in der Zeitgeschichte von einer neokonservativen Wende, die sich dann politisch also ein bisschen später ausgewirkt hat, sind dann auch die Verbindungen wieder gekommen. Und 1977 ist die Clunia reaktiviert worden, federführend der ECD Landesarchivar Dr. Uli Nachbauer. Und dann hat man uns als junge CVer gebeten, hier mitzutun, ganz einfach, uns unsere Erfahrungen, unser Know-how einzubringen. Und das haben wir 1980 gemacht. Ich war damals CV-Präsident von ganz Österreich. Das haben die aber nicht gewusst, als sie mich zum Mitglied gemacht haben. Sehr und wir haben da mitgearbeitet und ich habe dann mit anderen 1982 die Zeitschrift der Clunia gegründet, die es heute noch gibt.
Sind wir noch, ja.
Das hätten wir uns vor mehr als 40 Jahren.
Die erscheint vierteljährlich?
Vierteljährlich, ja. Nicht vorstellen
können. Und ist die Clunia eine schlagende Burschenschaft?
Nein. Clunia ist eine katholische Verbindung.
Dann gibt es eine Arminia, gibt es einen Feldkirch?
Arminia ist die schlagende, das sind die Nationalliberalen. Das ist unsere Konkurrenz. Auch in der Gründungssituation war das so, dass Ende des 19., des Anfang des 20. Jahrhunderts die Liberalen, die National in der Mehrheit waren. Alles, was akademisch war, war deutschnational, antiklerikal, liberal. Und die damalige christlich-soziale Community, würde man heute sagen, mit den Pfarrern und Kaplänen musste sozusagen eine neue Elite aufbauen. Und dazu hat man die Verbindungen genommen. Man hat also die jungen Menschen neben ihrer Ausbildung im Gymnasium, hat man sie auch weltanschaulich geschult. Sozial sind das eher die einfachen Leute gewesen, die bei uns gekommen sind. Die Söhne der Fabrikanten und der Großen, die waren bei den Schlagenden. Die konnten sich dann bei uns entwickeln, konnten studieren, die hat man dann auch unterstützt und konnten dann ihre Weltanschauung in das gesellschaftliche Leben einbringen. Die katholischen Verbindungen, da ist die Hochschule und die Mittelschule gleich, haben die Prinzipien Religion, Scientia, Wissenschaft, Patria, Vaterland und Amicitia, Freundschaft. Und diese vier Prinzipien ergeben im Wesentlichen das Weltbild der christlich-sozialen und die Mitglieder sind eben angehalten, das im Alltag, im Beruf, den nebenberuflichen Funktionen umzusetzen.
Sehr schön.
Wir, die Clunia, haben seit 1989 auch Mädchen dabei. Das hat dazu geführt, dass wir 1991 aus dem MKV austreten mussten. Dort sind immer noch die Burschen dominant.
Bis heute ist das so?
Fast.
Fast, okay.
Wir haben dann aber allerdings, weil wir gewusst haben, ein österreichweiter Zusammenschluss ist etwas Wichtiges. Das gibt man nicht so gerne auf. Und haben dann ein Abkommen mit dem MKV angestrebt, das auch eine Mehrheit bekommen hat. Das heißt, wir sind fast gleichgestellt einer MKV-Verbindung. Wir zahlen auch Beitrag, aber können halt nicht mitstimmen. Und das hat jetzt 30 Jahre lang im Wesentlichen geklappt, auch unter Schmerzen, mühsam. Und jetzt, also heuer im Mai, beim sogenannten Penela-Tag, das ist die Jahreshauptversammlung des MKV, hat der MKV beschlossen, dieses Abkommen mit der Clunia sozusagen als Musterabkommen allen anzubieten, die auch einen ähnlichen Weg gehen wollen. Das hat jetzt 30 Jahre gedauert. Schauen wir, wer das annimmt. Das hat in Vorarlberg auch Wellen geschlagen. Wir haben in Vorarlberg 8 Mittelschulverbindungen. Es ist keine sistiert. Das ist das einzige Bundesland in Österreich. Es gibt nur noch 3 reine Burschenverbindungen. Eines ist eine reine Mädchenverbindung und 4 sind schon gemischt. Okay. Also bei uns in Vorarlberg haben die Gemischten und die Mädchen schon den Vorrang.
Es gibt auch viele junge
Jungen, also die Mädchen übernehmen genauso Führungsverantwortung.
Es wird noch nicht 50-50 sein, die Quote, denke ich, oder?
Das ist ganz unterschiedlich. Als ich für Liechtensteiner war, hatten wir Chargenkabinette, das sind Vorstand, da waren nur Mädchen. Und im nächsten Semester sind Burschen, das wechselt.
Variiert sehr, okay.
Und wenn man mich fragt, was sich geändert hat in der Verbindung, nichts. Das ist einfach Norm. Die Mädchen sind halt in allen Bereichen tätig, bei der Polizei, beim Bundesheer, bei der Feuerwehr. Und letztendlich, im Ergebnis hat sich nichts geändert. Ich gehe sogar so weit zu sagen, wir haben Gott sei Dank jetzt in der Politik Frauen überall an Spitzenpositionen tätig. Wenn jetzt aber einmal ein Historiker in 50, 100 Jahren sich Gedanken macht, was hat sich jetzt inhaltlich geändert, hat er wahrscheinlich ein Problem, das herauszuarbeiten. Ja, nicht so das schwierig. Typisch Weibliche in der Politik ist schwer fasslich, oder?
Mhm.
Und wenn wir uns mal ganz ehrlich sind, die wirklich erfolgreichen Frauen, die haben an schon sehr ausgeprägten Zug zum Tor.
Ja. Und ihr habt in Feldkirch ein Clublokal bei der Kirche?
Wir haben in der Vorstadt 26, war früher nicht Organa, in der Vorstadt 26, das stellt uns die Stadt Feldkirch zu einem moderaten Mietpreis zur Verfügung. Das ist sehr großzügig, das gehört erwähnt. Das tut sie auch für andere Jugendgruppen und das ist sehr verantwortungsbewusst. Ende der 80er Jahre hat der damalige Landeshauptmann von Salzburg, das Haslauer der Ältere, gesagt, er möchte jede Jugendorganisation locker mit 1 Million Schilling unterstützen, damit sie sich ein Haus leisten kann und ein Clublokal. Denn 1 Million in die Jugendförderung ist besser investiert, als wenn ich anschließend Drogenprobleme habe nicht. Also die aktive Förderung von Jugendorganisationen. Und bei uns ist also dieses Zusammenspiel Jung und Alt ganz wichtig.
Es ist harmoniert.
Bei uns im Konvent entscheiden nur die Jungen. Die Alten sitzen dabei, können sagen, reden, Anträge stellen, aber abstimmen tun die Jungen. Und das ist eine Herausforderung, da kommen nicht alle gleich gut damit zurecht.
Eine Frage,
da tun sich diejenigen, die mal pubertierende Kinder hatten, deutlich leichter.
Ja, das glaube ich. Ja, lieber Wolfgang, das war jetzt sehr viel. Du hast ein unglaubliches Engagement, eine unglaubliche Breite, wie du aufgestellt bist. Aber ein toller Einblick. Ich wünsche dir nach wie vor viel Elan und dass dir das alles Freude bereitet. Vielen Dank für deine wertvolle Arbeit.
Wichtig in allen diesen Funktionen war, dass die Familie nicht zu kurz kommt. Ich habe versucht, meine Frau ist auch mit Mitglied bei der Clunia, also das.
Das hilft, oder?
Das hilft, also da ist jetzt einmal sicher ein Verständnis da.
Schön, in dem Fall alles Gute.
Dankeschön.
Das war eine Folge von der Podcaster-Band, die Töck.